müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen.
Wir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast mit Thomas Poppe und Jula Reichhardt.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt, bei Mir sein Gude, unserem Fußballwelten-Podcast. Guten Morgen, lieber Thomas. Na, schön, Jula, dass du auch am Start bist.
Uns ging's wie Schalke, ne? Wir hatten große technische Probleme.
Genau, ja, ja. Aber wir haben uns nochmal aufgerappelt hier, würde ich mal behaupten.
Wir waren kurz davor, Felix Magath als Feuerwehrmann zu holen, dass der uns alles die ganze Technik repariert.
Ja, richtig.
Aber haben es dann doch selber hingekriegt. Es ist wirklich schlimm, oder? Wenn du bist auch so ein hast auch ganz viel halbgares Wissen über Technik.
Total.
Und steckst einfach da irgendwo irgendwas in Stecker rein und hoffst, dass es geht.
Ja,
ne? Ich bin da
richtig.
Auch so.
Richtig. Ich habe gerade eben im Vorgespräch mit Thomas auch schon mein Leid geklagt. Ich arbeite jetzt seit einem Dreivierteljahr selbstständig. Und da hast du halt nicht mehr die Möglichkeit, irgendeinen Klaus aus der IT anzurufen, der dann mal mit dem Kaffee zu dir runtergeschlappt kommt und dir halt einfach alles einstellt. Und wenn es manchmal nur ein Kabel ist, was irgendwo falsch steckt, das muss ich jetzt alles irgendwie selbst rausfinden. Und dann googelst du und dann kommst du auf irgendwelche Seiten, die sind von 2007. Da weißt du auch gar nicht, ob da die Information noch stimmt. Es ist nicht so einfach, vor allem, wenn man wirklich nur so halbgares Wissen hat. Hast du recht.
Ja. Und an der Stelle auch dann liebe Grüße an alle Klaus aus der IT. Ich habe auch erst durch dieses Selbstständigsein gelernt, wie wichtig ihr seid.
Ach, Wahnsinn.
Ich vermisse jeden Klaus aus der IT. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja.
Hast du deine T-Shirts schon aus der Druckerei geholt?
Meine T-Shirts? Die Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirts oder was meinst du?
Die Sextuple-Besieger-T-Shirts, die musst du ja dann am Samstag vielleicht bestellen. Aber
genau.
Die Tabellen, die mit der Tabelle drauf.
Ach so, mit der Tabelle drauf. Also tatsächlich habe ich muss gestehen, ich habe noch gar keinen Screenshot gemacht. Das habe ich normalerweise ja immer gemacht, wenn wir so am ersten Spieltag Dritter waren oder so. Aber jetzt, ich finde es so, ich gucke mir das so an und ich traue mich dann das Handy nicht mehr anzufassen, weil ich denke, ich mache was kaputt. So ein komisches Gefühl habe ich gerade dazu. Es ist irgendwie nicht meine Eintracht, die an einem so und so vielen Spieltag auf so einem Platz steht und da auch völlig zurecht steht vor allem. Und nicht nur, weil gerade so wenig insgesamt erst gespielt wurde, was an einem Anfang einer Saison ja nicht schwer ist. Ja.
Du bist immer erstmal so nach unten und dann siehst du die Eintracht nicht mehr und dann wunderst du dich.
Ja,
Und dann siehst du, die sind ja oben in den ersten drei. Ne? So.
Ganz, ganz, ganz komisch, ja. Das ist aber saugeil.
Jetzt
ich freue mich.
Samstag High Noon für uns beide.
Mhm.
Der Ton wird rauer.
Der wird rauer. Wie ist es so? Hast du Angst? Also ich meine, ihr startet jetzt nicht gerade mit der besten Voraussetzung. Viele Verletzte, englische Wochen, sehr viele Spiele gehabt.
Ja,
da kommt da so eine bissige Eintracht um die Ecke.
Ja, also ich habe, was heißt Schiss? Ich glaube, dass das wirklich für Bayern ein sehr schweres Spiel wird. Ich glaube, dass die Eintracht mittlerweile technisch deutlich besser spielt, als es vielleicht die letzten paar Jahre der Fall war. Und deswegen die Bayern vielleicht gar nicht so schlecht damit dran sind, gegen ein technisch starkes Spiel Team zu spielen. Aber ihr seid halt auch so Kampfschweine zusätzlich noch. Das macht euch ja aus.
Mhm.
Und ich hoffe, dass die Bayern hatten jetzt halt auch 4 Spiele in 10 Tagen. Ich will nicht heulen, aber wenn du natürlich dann gleichzeitig gegen eine Mannschaft spielst wie Bielefeld, die 6-7 Tage Pause hatte und dann noch dieses Schneechaos hast, dann wird's halt einfach auch noch mal ein bisschen schwerer. Deswegen hat Bielefeld den Punkt genauso verdient, wie wenn diese Club-WM nicht gewesen wäre. Also das ist völlig okay für mich. Es war ein geiles Spiel. Und jetzt, das einzig Gute ist, dass Bayern jetzt einfach mal 6 Tage Pause hat vom Eintracht-Spiel. Also gleichzeitig merkst du halt, dass Brazzo vielleicht in der zweiten Reihe mittelmäßig eingekauft hat, sag ich mal. Also dass ein Buena Saar kein, und das soll auch jetzt gar nicht gegen eine Einzelperson so krass gehen, aber er ist einfach kein Bundesligaspieler. Und muss man gucken jetzt halt, ne? Jetzt hast du halt 6 Verletzte, 3 Covid-Erkrankte. Ich weiß nicht, ob Goretzka schon wieder darf.
Ja.
Bleibt spannend auf jeden Fall.
Es bleibt spannend, ja. Und ich sag dir, von unserer Seite ist halt echt viel drin, weil die haben alle Bock. Also das es ist so, so geil. Die haben wirklich, die haben auch über 90 Minuten plus Bock. Und das war auch nicht immer so. Ist auch so unglaublich schön zu sehen, wie die sich jetzt auch alle gefreut haben im Team, dass der Jovic wieder kommt und so. Also ich glaube, da stehen Freunde auf dem Platz. Und Das ist arg schön.
Wenn du einen Jovic von der Bank bringen kannst und Bayern hat dann halt nur irgendwie 17-Jähriger sitzen, dann hast du eigentlich eine bessere Ausgangslage gerade als die Bayern. Ne?
Also. Ich bin gespannt, aber auf jeden Fall erwarte ich mir ein schönes, spannendes Spiel und ich will einfach auch da einen schönen Kampfgeist sehen und dann geht für mich natürlich auch eine Niederlage gegen die Bayern klar.
Andersrum genauso. Ne? Also ich kann mit jedem Ergebnis leben. Außerdem wäre es auch für den restlichen Saisonverlauf irgendwie schon ein bisschen angenehmer. Wobei jetzt Leipzig mit dem Champions League vielleicht aus oder wahrscheinlich aus, wird mir dann langsam doch auch ein bisschen zu gefährlich. Ich will ja, also von mir soll ja die Eintracht noch Meister werden, aber Leipzig hätte ich dann auch ungern irgendwie als Meister.
Ganz genau. Das haben wir, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen habe ich ja auch gesagt, also bevor es Leipzig wird, dann sollen es wieder die Bayern werden.
Mhm. Ja, sorry. Der Klassiker, bevor wir dann mal zu unserem eigentlichen Thema kommen, wäre ja, dass André Silva 3 Tore schießt und die Bayern ihn dann kaufen.
Ja, genau.
Gestern schon erste Gerüchte gelesen, dass die Bayern da die Fühler langsam ausstrecken.
Ja, aber wer streckt gerade nicht die Fühler nach dem aus? Also es hat man jetzt ja, ich weiß ja nicht, wer da jetzt schon alles dran war. Das hat man jetzt schon viel gehört, ne? Bin mal gespannt. Also ich glaube nicht, dass wir ihn behalten werden. Das ist einfach so die Politik, die bei uns ja seit Jahren jetzt läuft. Auch, ne, man kauft Spieler ein, man macht die groß, man verkauft sie wieder. Es würde so auch ins Schema passen und geht auch klar, auch wenn es einem natürlich im ersten Moment wehtut. Es hat mir auch wehgetan, als der Allaire gegangen ist und der Paciencia, das habe ich auch nicht mehr gern angeschaut, dass der jetzt da bei Schalke aufläuft. Aber ja, so ist es.
Ne? Hast du mitbekommen, dass Ajax vergessen hat, Allaire für die Euroleague zu melden und deswegen nicht spielen?
Ja, klar. Darüber hatten wir es gar nicht, weil es ist, glaube ich, in unsere 2-wöchige Pause gefallen, das Thema oder so. Also entsetzlich. Ich dachte nur, ich habe dann auch mal so bei ihm, ne, bei so ein paar Postings geguckt. Es gibt echt so fiese Leute, die dann so richtig schadenfroh da drunter schreiben. Und ich mir denke, der arme Kerl, ey.
Ja. Ajax hatte ja so eine Pitche-Dabba-Woche, sagt man. Pitche-Dabba sagt man ja im Hessischen, ne? Für Leute, die kein Fettnäpfle auslassen. So.
Ja.
Gab es auch ein schönes Video, wo Rode dem Armin Younes Hessisch erklärt von der Eintracht. Kann ich empfehlen. wo auch das Wort Pitche-Dabba vorkommt. Und die haben ja dann quasi den positiv getesteten Onana im Tor gehabt, der ja ein Kandidat für Dortmund war.
Ja.
Und hatten vergessen, den Allaire zu melden. Also es war sportlich. Nun denn, wir wollen gar nicht
wollen
so viel
wir mal,
das
genau.
reden. Wir wollen
richtig, weil wir wollen, wir haben wieder ein schönes Thema ausgegraben für euch. Ich habe es ja gestern schon mal angeteased bei mir auf Instagram. Wir wollen uns mal mit so ganz grundlegenden Fragen befassen, ne? Wie nämlich alles angefangen hat.
Also wir reden quasi über den Sinn des Lebens, oder?
Genau. Ja, zumindest in unserem Fan-Dasein.
Jula, wie, um das ganz trivial zu beginnen, wie bist du denn Fan geworden? Erzähl doch mal in 3-4 Sätzen.
In 3-4 Sätzen ist gar nicht so einfach. Ja, also als ich das Thema so ausgegraben hatte und ein bisschen drauf rumgedacht hatte, dachte ich, naja, eigentlich kann ich das gar nicht beantworten, weil es irgendwann war es einfach da. Irgendwann ist man mit dem Papa mal ins Stadion gefahren und dann war man halt vielleicht Fan, so. Dann habe ich aber gemerkt, es gab da doch so 1-2 Schlüsselmomente. Und einer geht auf so ein Dorffest zurück bei uns im Ort, also großes Fest, der Johannesmarkt, ganz lange Tradition. Und da ist seit eh und je sonntags Umzug mit wunderschön geschmückten Wägen, ja, immer zu einem anderen Motto. Und als ich so 7 Jahre alt war, war das Thema Märchen. Und ich war bei dem Verein, wo mein Papa halt aktiv ist und auch damals Fußball gespielt hat, die brauchten quasi noch jemanden, der da so als Statist auf dem Wagen sitzt zum Thema Froschprinz. Und ich war die Prinzessin. Ja, und der Prinz, der da mit drauf saß, war ein Typ, den ich unheimlich toll fand. Der war ein bisschen älter als ich. So, ne, ich war da 7, der war vielleicht 11, 12, ja, 10. So im rechtlich vertretbaren Rahmen, weil wir mussten uns dann auch küssen. Wenn die Presse da stand, durfte ich meinem Prinz dann ein Küsschen geben. Ja, und ich um mich war es geschehen. Und ja, eben besagter Basti K., der da Prinz war mit mir auf dem Wagen, war eben ganz, ganz großer Eintracht-Fan. Also das war so das, was man mitkriegen konnte, weil er halt dann auch immer mal mit dem Eintracht-Schal so durchs Ort lief. Und sein Papa war später dann auch, oder vielleicht auch schon da zu der Zeit, war eben Fanbeauftragter von Eintracht Frankfurt und war auch aktiv bei uns im Fanclub aus dem Ort. Und so habe ich dann da irgendwie so die Brücken auch schon mit 7 Jahren irgendwie schlagen können, dass irgendwie, ne, Eintracht Frankfurt und so und Basti ist irgendwie ein Thema. Und mein Papa ist ja schon immer glühender Eintracht-Fan und ich fand immer geil, wenn mitzukriegen, wie er sich so für Spieltage fertig macht, für Auswärtsfahrten und so weiter. Da wurde dann immer schon am Tag vorher genug eingekauft, dass man auch genug Wegzehrung dabei hat und so weiter. Ne, muss ich euch bestimmt nicht erzählen, ist halt so. Und das hat mich immer alles super fasziniert. Und dann war ich da so mit meiner Schwärmerei irgendwie zu Hause und habe dann beschlossen, ich werde jetzt wohl Eintracht-Fan. Weil irgendwie Da ist eine Connection, ja. Es war dann so ein bisschen wie beim Ralphie bei den Simpsons, der dann irgendwie, da gibt es so diese eine Schlüsselszene, wo der sagt, ab jetzt mag ich Männer. So war das dann bei mir so, ab jetzt mag ich die Eintracht.
Hast du denn was genutzt bei Basti?
Nee, gar nicht mal, wobei wir uns gut verstehen. Also wir hatten damals natürlich, also man muss dazu sagen, ne, stellt euch mal die Situation vor, ihr seid irgendwie so 11, 12, kurz vor der Pubertät, müsst dann da in einem echt peinlichen Prinzenoutfit auf einem Umzugswagen sitzen. Im Ort kennt dich jeder, weil du bist der Sohn vom Altersheimbesitzer und dann Fanbeauftragter von Eintracht Frankfurt. Jeder kennt dich. Und so ein kleines Mädel in einem rosa Prinzessinnenkostüm muss dir da ständig, wenn die Presse winkt und sagt, wir brauchen ein Foto, gibt dir da einen Kuss. Ne? Also ihm war das furchtbar peinlich. Wir hatten keinen Kontakt, wir haben kein Wort miteinander gewechselt. Ich war ja auch zu schüchtern. Soll man nicht meinen, aber die Zeit gab's. Mittlerweile ist es aber so, also er ist auch nach wie vor noch bei der Eintracht im Stadion, hat auch, glaube ich, dort seine jetzige Frau kennengelernt, wenn ich das richtig weiß, ja. Ganz, ganz nett alles und man sieht sich da dann schon immer mal vorm Spiel auf ein Getränk am Container und wechselt ein paar Worte. Das ist immer ganz nett, ja.
Du bist ja dann, die Eintracht war ja jetzt im Endeffekt dann nur zufällig als Verein da. Denkst du wärst auch Eintracht-Fan, also nee, andersrum, denkst du, es wäre der FC Bayern geworden, wenn einfach dein Papa gern mit dem Fanbus nach München gefahren wäre und wenn Basti Bayern-Fan gewesen wäre? Oder liegt es vielleicht auch dran, du extravaganter Typ, Eintracht, die war von Main, hat das einfach auch so gut gepasst, mittelfristig, weil es so war, dass ihr beide so, ja, weil es so eine Arsch- und Eimer-Geschichte ist?
Ja, also ich glaube, das ist einfach schon einfach, wie du sagst, diese Arsch-auf-Eimer-Geschichte, ja? Also danke auch nochmal für das Kompliment eben mit der Extravaganz. Ich werte das als Kompliment. Natürlich. Und es hat einfach alles gepasst. Wann immer ich irgendwas mit Eintracht Frankfurt mitgekriegt habe, hat es mich fasziniert und angezogen. Ja, also es ist irgendwie so, keine Ahnung, das war wie so ein Sechser im Lotto, würde ich es fast beschreiben. Wann immer ich irgendwas damit mal dann auch mit zu tun hatte oder halt dann doch auch mal mit ins Stadion gefahren bin, es war immer geil. Ich habe da immer mehr gewollt, ja. Ich habe ja auch schon hier erzählt, wie mein erster Stadionbesuch war dann auch so ein geiles Aufstiegsspiel oder Klassenerhaltsspiel, wo auch wirklich da die Hütte gebrannt hat, ja. Also wie kann man sich da nicht verlieben, wenn man sowieso gern auf Krawall und Action steht? Und ich mochte auch schon immer so, also das fasziniert mich auch heute noch so, die Underdogs im Fußball, die so ein bisschen mehr Kanten haben als die anderen oder die vielleicht auch ein bisschen mehr Emotionen da haben und vielleicht auch nicht so die überprofessionellsten Gelddruckmaschinen sind. Ja, also sowas macht mich immer irgendwie mehr an und es hat einfach irgendwie gepasst. Also auch, ich hatte dann auch bei mir in der Klasse, in der Grundschule, war dann halt auch ein Junge bei uns aus der Nachbarschaft, der war auch großer Eintracht-Fan. Was hat er sich immer anhören müssen von den Jungs, die halt eben Bayern- und Dortmund-Trikots im Sportunterricht anhatten? Und der war immer so, der hatte halt auch so eine freche Gosch, wie man bei uns sagt, also so eine, der hat dann auch immer einen passenden Spruch parat gehabt und da dachte ich schon so, nee, also wenn, dann ist es irgendwie doch Eintracht Frankfurt und so als Papakind hatte man dann da halt irgendwie doch auch den Draht. Ja, und glücklicherweise hatten wir, wie gesagt, einen sehr coolen Fanclub bei uns im Ort, der halt auch offen dafür war, dass Väter ihre Kinder damit hinnehmen. Da waren auch schon immer junge Mädels und Frauen und alte Männer, Rentner. Da ist also, das fand ich immer sehr schön. Es war immer sehr divers da bei uns und ist es auch heute noch. Und ich glaube, wenn es vielleicht auch den Fanclub nicht gegeben hätte, wäre das vielleicht auch eine einmaligere Sache gewesen. Da wäre auch mein Papa bestimmt nicht so oft im Stadion gewesen. Das ist schon cool. Ja.
Wir haben uns ja aus der FUMS-Podcast-Welt diverse Stimmen eingefangen, wie denn die Kollegen da zum Fußball gekommen sind. Und einer davon erzählt auch so ein bisschen, dass es der BVB wurde. Also also die Vereinswahl ist da auch eine spannende Geschichte, wohin wird man mitgenommen? Und das ist Matthias Esch und da würde ich ganz gerne mal reinhören.
Moin, ich bin Matthias von Hör mal Fußball und ja, ihr wollt wissen, wie ich zum Fußball gekommen bin. Zu Fuß. Wie Thorsten Legert an der Stelle mal gesagt hat, über die Kastropper Straße. Ja, so ähnlich war es bei mir auch. Also ich bin aus meinem Elternhaus, ich glaube, ich weiß nicht, eine Minute oder so gegangen und war an einem Fußballplatz, der auf einem Spielplatz lag. Der war aus Beton, der Fußballplatz, also nichts irgendwie Tatanbahn oder Wiese oder sonst was, sondern das war so ein richtig schöner, harter Betonplatz. Da habe ich meine ersten Gehversuche mit dem Fußball erlebt und war da so ungefähr 4, 5, 6 oder sowas. Und dann hat mein Vater irgendwann gesagt, also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, mein Vater hat irgendwann gesagt, so, jetzt kriegst du zum 6. Geburtstag von uns einen Gutschein. Meine Eltern schenken immer gerne Gutscheine. Für einen Stadionbesuch deiner Wahl. Das weiß man natürlich mit 6 Jahren nicht, wo jetzt irgendwie die Stimmung am besten ist. Und dann hat er gesagt, das war 1994 im September, beste Stimmung oder mit die beste Stimmung ist in Dortmund. Und dann sind wir ins Westfalenstadion gefahren. Dortmund hat 5:0 gegen Stuttgart gewonnen. Tja, und was soll ich sagen? Danach war es um mich geschehen. Und ich muss sagen, ich bin also zur Fortuna sind wir dann auch gegangen und so, aber es war ab da der BVB für mich und ich bin meinem Papa wirklich sehr, sehr dankbar, dass er das mit mir gemacht hat. Zumal er dieses Wochenende ausgesucht hat, das hat er sp mir später dann mal erzählt, es wäre fast ein Wochenende später gewesen und da hätte Schalke ein Heimspiel gehabt. Danke, Papa, dass ich kein Schalker bin.
Ich fand es sehr süß, wie er das erzählt hat. Und
Sehr
wir haben ein
geil.
Pendant, sagt man, glaube ich, wenn man will, das Fan von eben diesem anderen Team gewonnen ist. Also das war jetzt Matthias von Hör mal Fußball. Wir haben aber auch Michael da, der ja in die andere Richtung geht, ne?
Richtig, richtig. Und da muss ich an der Stelle sagen, da wird es fast poetisch. Also wirklich, ich hatte Gänsehaut und das, obwohl der eben, wie gesagt, besagter Schalker-Fan ist. Wir spielen das mal eben ab hier.
Hallo Jula, hallo Thomas, hier ist Micha von Fums und Gretsch. Also ich bin gar nicht so direkt über einen bestimmten Verein zum Fußball gekommen. Irgendwie habe ich als kleiner Junge schon mich in den Ball verliebt und das hat sich jetzt ins Erwachsenenalter auch eigentlich nicht verändert. Für mich gibt es tatsächlich nichts Schöneres, als mit einem Ball am Fuß über Asche, Rasen oder wo auch immer zu laufen. Und ich muss gestehen, das ist für mich einfach die unkomplizierteste Art und Weise ist, glücklich zu sein. Also es ist einfach so, dass ich dann glücklich bin, wenn ich einen Ball am Fuß habe. Zum Vereinsfußball, ich bin Schalke 04 Fan und das erst so richtig so mit 9 oder 10 Jahren, als ich dann live die Eurofighter miterlebt habe und damals ja zum ersten Mal als kleiner Junge länger aufbleiben durfte, weil Schalke 04 ins Elfmeterschießen gekommen ist und da dann ja, erfolgreich war. Ich habe schon einige Sportarten ausprobiert, einige andere Sportarten und am Ende bin ich immer wieder zu meiner einzig wahren und wahrscheinlich für immer währende Liebe zurückgekehrt und das ist der Fußball. Liebe Grüße und bis dahin.
Schön,
Sehr
ja.
schön. Also was ich auch da jetzt schon schön finde, wir haben jetzt mit meiner Geschichte drei Geschichten gehört, deine steht auch noch aus, auch noch einige andere. Es beginnt schon irgendwie sehr früh, ne? Also ich glaube, das haben fast alle gemeint, dass irgendwie so eine Liebe zum Fußball doch irgendwie auch so in so einem sehr jungen Alter beginnt.
Ja, ich glaube,
Super
da muss
schön.
auch eine kindliche Prägung mit reinfließen. Ich habe wirklich von ganz wenigen oder von niemand eigentlich, würde mir spontan einfallen, der gesagt hat, ja, mit 23 habe ich da mal mit meinem Partner zusammen Bayern gegen Liverpool geschaut und da habe ich mein Herz an den FCB verloren. Oder
Ja.
also, dass jemand wirklich erst durch den Partner zum Fußball kommt und dann in selber Art und Weise da Fan wird, das wäre mir relativ neu. Dass man dann auch eine gewisse Begeisterung entwickelt, verstehe ich und gibt es auch öfter. Aber meine Frau zum Beispiel, die hat da jetzt Bayern gegen Bielefeld mitgeschaut, die interessiert sich einfach nicht für Fußball und die sagt dann in
Ja.
der 80. Ja, ich gehe jetzt mal ins Bett. Und da hab ich zu
Geil.
gesagt, ey, Schatz, das ist das allerspannendste Fußballspiel der letzten Monate einfach. Hier ist Schnee, ständig fallen Tore, Bielefeld trifft, laufen Chancen. Wie kannst du nicht wissen wollen, auch wie dieses Spiel ausgeht?
So unglaublich.
Also ich meine es auch gar nicht negativ. Ich respektiere ja das Desinteresse, aber es ist für mich nicht begreiflich. Das ist wie, ich weiß nicht, weißt du, wie Kinder, die diese Überraschungseiwerbung, die dann im Raum bleiben dürfen und nicht reingucken dürfen in das Ei.
Ja,
Und meine Frau ist so
so.
jemand, die dann einfach das Ei so lange liegen lässt, bis es schimmelt. So. Und für mich ist halt Fußball dieses Ei aufmachen und wissen wollen, was am Ende rauskommt. So.
Das ist echt ganz witzig. Aber ich würde echt gerne mal ergründen, woran das dann so liegt, dass es halt den einen kriegt und den anderen nicht. Weil klar, ich glaube, so ein Papa hat viel Einfluss wahrscheinlich, ja, wenn der einfach sein Kind mitnimmt und da auch ein bisschen begeisterungsfähig halt da in Erscheinung tritt. Aber bei uns zu Hause zum Beispiel, also ich habe ja noch einen älteren Bruder, ja, und der hat mit Barbies gespielt, wollte von Fußball nichts wissen und das hat sich bis heute gehalten. Und da hat es mein Papa dann auch nicht weiter versucht, ja. Das ist irgendwie echt, echt interessant.
Ja, ich finde es tatsächlich spannend, auch ein bisschen negativ spannend, wie oft dann tatsächlich Eltern versuchen, ihr Kind irgendwo reinzudrängen. Ich finde das bis zu einem gewissen Grad ja okay, zu sagen, hey, ich nehme das Kind mal mit ins Stadion. Aber es ist ja teilweise wirklich übergriffig, wie dann Kinder quasi dazu genötigt werden, die Art Musik vom Papa zu hören. Und die, ich finde, das muss schon auch organisch passieren. Mein Sohn ist ja mit 7 Jahren jetzt tatsächlich einfach diehard BVB-Fan. Auf seine Art und Weise natürlich. Aber der hat mein Bruder hat versucht, ihn zum Eintracht-Spiel mitzunehmen. Da war ich auch dabei. Und ich habe ihn natürlich versucht, ein bisschen auf Bayern zu sozialisieren. Im Sinne von, komm, wir gucken mal ein Spiel zusammen. Und es hat ihn nicht gecatcht. Und es war dann einfach Erling Haaland. Und der ihn so fasziniert. Ja. Und weil der einfach der ist halt so ein Larger-than-Life-Fußballer. Und genau. Das ist halt, was man mit 7 begeisternd findet. Dieses Superhelden-Epos im Endeffekt. Dass irgendwie Spieler so krass sind, dass sie rausstechen. Und da hat ihn einfach Haaland gecatcht. Und deswegen ist er jetzt BVB-Fan. Und ich glaube, er bleibt es auch, wenn Haaland geht, weil er jetzt schon zu sehr BVB-Fan ist. Aber ich glaube, gerade in dem Alter ist es einfach dieses, er findet Zlatan krass, er findet Ronaldo krass, weil die einfach so verrückte Sachen machen und irgendwie so viele Tore schießen. Und Lewandowski findet er okay, aber der hat den jetzt halt nicht so abgeholt irgendwie, keine Ahnung warum. Und er spielt auch selbst und ist gar nicht so das Talent. Im Sinne von, der wird mal da der krasse Kicker, aber er hat einfach Spaß dran. Und das ist, bei mir war es genau anders. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich ein relativ großes Talent habe und hatte noch gar keinen Verein. Und er hat eher so Bock gehabt, weil er Fußball irgendwie doch interessant findet, auch mal selbst zu kicken. Und hat auch andere Sachen probiert. Bei mir war es eher so.
Krass.
Wir hatten ja früher nichts außer Tischtennis und Fußball. Das ist ja wirklich jetzt so eine Opa-Geschichte von mir. Aber wenn du 19... Wenn du,
da waren die Gummistiefel noch aus Holz.
Ey, 3 Tage unter Wasser gelaufen. wenn du Mitte oder Ende der 80er als Kind Sport machen wolltest, hattest du Schulturnen, Tischtennis und Fußball. Und ja, dann bist du natürlich zum Fußball. Wir haben halt beides gemacht, ne, weil wir hatten ja die Zeit auch. Es war ja alles nicht so hektisch wie heute. Und dann gab es halt noch den Bolzplatz. Du konntest ja im Endeffekt auch einfach nur, also man hat ja das Haus nach der Schule verlassen und ist heimgegangen, wenn es dunkel wurde. Da hat sich auch keiner Sorgen gemacht. Und da waren wir halt dann einfach von 14 bis 19 Uhr auf dem Bolzplatz. Und es gab gar keine Option, dass es anders wird. Es gab Kinder, die hatten kein Interesse an Fußball. Die hatten dann aber auch, die waren halt auch nicht so dabei im Freundeskreis.
Das ist ganz krass, das erzählt mein Bruder heute noch. Also der, wie gesagt, ne, der ist auch 84 geboren, der hat halt gar kein Interesse am Fußball gehabt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob der es überhaupt mal versucht hat. Vielleicht war der mal bei irgendeinem Bambini-Training mal dabei, wo so taktoffene Tür war am Ende oder so. Ja, aber ne, bei uns gab es halt damals auch schon immer nur Fußball und Handball ist bei uns so in der Gegend das Thema. Wenn du aber jetzt auf so diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, rauen Mannschaftssport keinen Bock hast, vielleicht eher so der Kreative bist, dann bist du halt aber auch auf einem Dorf, ja, halt vielleicht der Außenseiter oder der dann halt nur mit den Mädchen spielt, ja. Mhm. Also ist schon, also das ist schon super schön, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie für sein Kind da was zu finden.
Und das fand ich tatsächlich im Nachklapp so ein bisschen schade und finde es bei meinem Sohn jetzt zum Beispiel total toll. Der hat auch echt viele Freundinnen, ne? Obwohl er selbst Fußball spielt, aber durch dieses ganze Bolzplatz-Ding, die Mädchen waren da halt einfach nicht. Und da hast du dir so einen Stamm an Kumpels aufgebaut. Und dann waren einfach schon zu viele beim Kindergeburtstag auch da, um noch irgendwie ein anderes Mädchen einzuladen. Und dann ist natürlich unter diesen ganzen Fußballboys immer dieses, naja, Mädchen sind doof und sowas Ding. Und da wurde man auch gar nicht so sozialisiert, dass man mit Mädels spielt. Und mein Sohn, der hat, glaube ich, genauso viele Freundinnen wie Kumpels. Und das finde ich total schön.
Sehr cool.
Bei mir tatsächlich war es dann so, dass ich relativ früh relativ gut war und habe dann irgendwie in der F-Jugend schon irgendwie teilweise 14 Tore im Spiel gemacht und hab dann irgendwie auch natürlich eingeredet bekommen, der aus dem Buch kann man was wenn, weißt du, wie es halt auf dem Dorf ist, die Hoffnung des Dorfs.
dass endlich mal jemand Großes, der ins goldene Buch schreiben kann, irgendwie rausschafft.
Endlich mal bei berühmten Söhnen der Stadt einen Eintrag bei Wikipedia zu haben. Und dann glaubst du natürlich auch irgendwann daran, dass du mal Profi werden kannst, ne? Und das hat sich dann relativ bald in mir manifestiert, dass ich doch gut genug bin, um mal irgendwie zumindest auch bei den Händlern gut zu spielen. Und dann war Fußball für mich sowieso noch mehr alles. So, es hat auch Spaß gemacht. Ich hätte gar nichts Besseres gewusst. Irgendwann kam noch Mario Kart dazu, aber das war so, also meine Jugend ist im Endeffekt entweder Spielplatz, Wald, Mario Kart oder Bolzplatz. Und das war aber auch cool. Also ich bereue da ja nichts davon. Also und dann kam, ja, dann kam irgendwann halt ein Verein dazu. Ja, bitte.
Sorry, genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also, du hast quasi zuerst selbst an den Ball gekickt und dich irgendwie so mit dem Spiel befasst, bevor du dann wirklich Fan
Ja, genau.
wurdest.
Wir sind in einem Mehrgenerationenhaushalt, bin ich aufgewachsen. Da war der Uropa noch da. Da war der Onkel hat da gewohnt, ein riesengroßes Haus. Und Opa war immer Fußballfan, ganz neutral. Ich war nie so richtig der Fan von irgendeiner Mannschaft. Mama war Bayern-Fan, als Kind Gladbach-Fan, Onkel war Gladbach-Fan, als Kind Bayern-Fan, die haben irgendwann geswitcht, lustigerweise. Und da war so hausintern immer so ein kleiner Beef natürlich da. Und beide haben natürlich versucht, mich so auf ihre Seite zu ziehen. Und bei mir war es tatsächlich Ludwig Kögel, den du wahrscheinlich gar nicht mehr kennst. Wiggerl Kögel. Das war so der bavarische Maradona der 80er, 90er. Der hat mich so zu Bayern geholt. Ja. Und das war mein Superheld. Den fand ich einfach cool. Und dann gab es bei Bayern so eine Schlüsselszene. Das war das Europapokalfinale 87, das die Bayern verloren hatten. Da war ich einfach noch Fußballfan und durfte das so mitgucken. Und dann musste ich Zähne putzen gehen. Bayern hat 1-0 geführt. Und dann hat in der Zeit Porto einfach zwei Tore gemacht, als ich wieder vom Klo kam. Ja, und das hat mich nachhaltig geprägt und die Bayern sind ja wirklich sehr lange diesem Europapokal nachgerannt. Ne? Das war dann auch so ein, ich glaube, als Fan brauchst du auch immer so ein gewisses Ding, das du mit deiner Mannschaft erreichen willst. Deswegen ist es ja auch irgendwie auch ein bisschen scheiße, Bayern-Fan zu sein, wenn du es als, ja, wenn ganz oben dein einziges Ziel ist so und du ganz oben jetzt aktuell ja mit den 6 Titeln bist, du hast ja gerade gar nichts so richtig. Ne? So nochmal das Ding zu gewinnen. Weißt du, es ist manchmal auch tatsächlich so blöd und da werde ich bestimmt auch ausgelacht dafür, so blöd es klingt, gar nicht so einfach, Bayern-Fan zu sein. Weil als Eintracht, ja, aber als Eintracht ist ja noch so viel Luft nach oben, ja, und dann.
Ja, aber da muss ich auch sagen, also wenn ich jetzt so allein meine Fanzeit rekapituliere oder auch sehe, ne, also das hat irgendwer so schön gesagt, nachdem wir den Pokal geholt haben, dass es für 90% der Leute, die ihr ganzes Geld oder ihre Freizeit dafür geben, dem Verein hinterherzufahren und da immer im Stadion zu stehen und so weiter, ist es ja der erste Titel, den sie in ihrer ganzen Zeit hatten. Ja, also das ist ja echt so gewesen, ne, mit dem DFB-Pokal. Und da fehlt mir manchmal wirklich so die Einordnung. Warum kriegt mich der Verein so arg, obwohl ich ja da eigentlich mehr Scheiße gesehen habe als schöne Sachen? Das finde ich so, das spricht für mich dann wiederum so sehr für das, was Eintracht Frankfurt mitbringt, weil ich aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist doch einfacher, Bayern-Fan zu sein, weil es gibt viel mehr Gründe, ja. Geilere Spieler,
Nein.
größere Erfolge. Und bei der Eintracht, jo, da musst du dich aber schon sehr lange mit dem schönen Fangesang und den Emotionen irgendwie oben
Aber es
halten.
ist doch viel schöner,
Also.
wenn deine Traumfrau irgendwann sagt, okay, lass uns ein Date machen, nachdem sie dir 15 Mal einen Abfuhr gegeben hat. Hat doch viel mehr Potenzial, als wenn du mit dem Finger schnippst und es stehen 10 Frauen da und du suchst dir eine aus, finde ich. Und das ist ja,
Ja.
die Leidenszeit macht doch die Erfolgszeit deutlich angenehmer. Und wenn wir mal ehrlich sind, was hat man denn als Bayern-Fan seit dem Finale der Hom gelitten? Eigentlich gar nicht. Also, da war
Das
vielleicht mal
stimmt. Ja.
das Pokalfinale gegen die Eintracht, selbst da sagen ja das Gros der Bayern-Fans sagt doch da, ja, war jetzt schon blöd, aber ja, ist halt so.
Ja.
So, und wenn die
Ja.
Eintracht das Ding, frag mal einen Schalke-Fan nach 2001, ist doch heute noch für viele, haben da viele genannt aus dem Psychologen wegen 2001. Wenn
Ja.
Bayern da nicht Meister geworden wäre, dann wäre es halt, ja, wäre halt schon blöd gewesen, ne?
Aber für Schalke, ja.
Und Bayern hat ja
Krass.
sogar immer, also diese Champions League-Titel von Bayern waren ja auch so geil, weil, also 2012 und 2001, weil es 1999 mit dem Drama gegen Manchester und 2012, vor 2013 dann gab, mit dem Finale der Horm. Also da war ja auch Drama da und das hat dann diesen Titel so besonders gemacht. Und jetzt das Triple ist tatsächlich für mich auch emotional. Das war natürlich jetzt auch Corona-bedingt ein bisschen, aber ich bin jetzt da auch so ein bisschen rausgewachsen tatsächlich. Also man hat jetzt auch irgendwie alles erreicht, so als Fan. Nationalmannschaft ähnlich, das catcht mich überhaupt nicht mehr. Plus so dieses WM-Ding 2014, da war ich noch voll dabei. Und danach hat es auch so generell nachgelassen. Und Nationalmannschaft ist ja auch so ein Punkt als Kind. Also da hätte ich ja keine Sekunde verpasst. Da hätten die einfach gegen San Marino ein Freundschaftsspiel mit der B11 machen können. Und das hätte ich nicht verpassen wollen. Trikotkauf, alles so Sachen. Es war damals halt eine andere Zeit. Und ich sehe auch,
wie... ganz, ganz spannend. Also ich muss sagen, Nationalmannschaft finde ich, also ich würde fast so weit gehen zu sagen, ich boykottiere das, ja, also auch entschieden mittlerweile. Und auch, also 2014 hat es bei mir aufgehört, 2006, ey, da sind wir noch zu jedem Public Viewing irgendwie nach Frankfurt gefahren, obwohl es im Nachhinein betrachtet eigentlich auch total scheiße war, weil du bist ewig lang in überfüllten, keine Ahnung, Pulks von Menschen rumgestanden, hast gehofft, du kannst vielleicht irgendwann wo rein, wo du was sehen kannst, vor irgendeine Bühne oder irgendeine Leinwand. Aber trotzdem war das noch eine krasse Nummer, aber das hat sich so komplett gewandelt. Also ist vielleicht aber auch eine Alterssache, oder? Dass es vielleicht ein Kind mehr kriegt.
Ja, natürlich. So. Und dann hat man auch irgendwie aber auch schon, also jetzt gerade ich als so als Erfolgs-Bayern-Fan schon alles erlebt. Also was habe ich denn noch auf der Bucketlist stehen? Nochmal das Triple gewinnen. Also für dich ist ja wenigstens so, mal erleben, wie die Eintracht deutscher Meister wird. Das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Ding.
Ich habe sofort Gänsehaut, wenn du das sagst, ohne Scheiß. Also am ganzen Körper gerade, ohne Witz.
Ja.
Weil ich mir das, wenn ich mir das vorstelle, wenn das passiert, ist das, ey. Die haben mich ja im Heimspiel, als ich da beim HR gesessen habe, haben die mich am Ende gefragt, Julia, was machst du, wenn das mit der Champions League, wenn die Eintracht da reinkommt? Ich sage, der brauchst 3 Wochen Urlaub, ja. Also.
Oder diese ganze Europa-League-Geschichte. Also ich muss ja wirklich gestehen, ich hatte ja 2019 mehr Emotionen mit der Eintracht als mit Bayern eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon wieder traurig. Aber es ist okay. Also ich werde immer mehr zu meinem Opa, der dann einfach gemütlich in seinem Sessel saß und hat dann einfach die Spiele geguckt, hat sich mal ab und zu ein bisschen aufgeregt, wie man so blöd sein kann, den Ball so zu spielen. Und ich werde da ein relativ gemütlicher Fan mittlerweile. Und ich
verstehe das aber auch, weil ich glaube, das, was beim Fußball halt so fasziniert, ist ja auch, wie sich das ganze Thema so erzählt, ja, das Ganze zwischen Tragödie, dann Eskalation, Wut, Euphorie, ne, Hinfiebern, ja, irgendwie, dass es halt eben spannend ist. Und das hast du halt bei Bayern eben nicht, das verstehe ich schon. Da ist es halt dann auch wahrscheinlich einfacher oder besser, der gemütliche Opa im Sessel zu sein, der das Ganze verfolgt, weil irgendwo ist es auch unglaubwürdig, wenn du jetzt noch so total geisteskrank drauf hinfiebern wirst, ob ihr dieses Jahr Meister werdet. Also ich meine, das kann meinetwegen noch spannend werden, aber jo.
Ich kann es mir natürlich auch nicht aussuchen, ne? Weil Vigal Kögel damals mich einfach zu diesem Verein gebracht hat und ich glaube tatsächlich, dass es wirklich sehr viele Fans gibt, die sich irgendwann gedacht haben, ach komm, die werden oft Meister, das ist jetzt mein Verein und das macht es natürlich auch ein bisschen schade, weil du immer in diese Schublade gesteckt wirst, aber ich kann für mich einfach nur sagen, ich weiß es besser, ich hab einfach damals zu Zeiten, wurde ich Bayern-Fan, als die Meisterschaft noch nicht selbstverständlich war, ich habe auch ganz viele Kack 2-2 gegen Rostock erlebt oder Trainer wie Sören Lörby noch erlebt oder Jürgen Klinsmann und war bei widrigsten 0-0-Spielen gegen Freiburg, als Jürgen Klinsmann die Tonne eingetreten hat und ich habe wirklich tolle Sachen erlebt. Ich war im Stadion, als Chelsea die Bayern weggefiedelt hat. Ich war im Stadion, als Bremen in München die Bayern 3-0 wirklich deklassiert hat. Und das waren andere Zeiten und ich bin auch froh, dass es diese Zeiten gab, dass einfach andere Spiele dann auch einen Wert hatten. Aber lass uns doch mal, weil wir gerade bei der WM waren, Jan-Erik anhören von Irrenhaus Unterhaus, der nämlich auch durch die WM so ein bisschen Fußballfan wurde, glaube ich.
Genau, finde ich ganz spannend. Der ist auch nochmal eine Ecke jünger als wir, weil er war da, glaube ich, 8 Jahre alt. Aber er hört mal selbst, er erzählt das ganz schön.
Hallo Jula, hallo Thomas, hier ist Jan-Erik von Irrenhaus Unterhaus. Und wie ich zum Fußball gekommen bin, das ist eigentlich auf ein konkretes Ereignis runterzubrechen, und zwar auf die Fußball-WM 2006 in Deutschland. Damals war ich 8 Jahre alt und vorher noch nicht besonders Fußball begeistert. Ich komme aus einem Haushalt einer Familie, wo ja der Vater nicht zu Fußball begeistert war. Also mir wurde nicht von väterlicherseits direkt ein Verein eingeimpft, sondern dieses Ereignis, die Fußball-WM 2006 in Deutschland, hat einfach dazu beigetragen, dass ich mich für Fußball interessiert habe, und zwar einfach durch diese greifbare Emotionalität, diese Euphorie überall, wo man hingegangen ist, ob in der Bäckerei, bei der Oma oder in der Fußgängerzone, überall war einfach diese Euphorie spürbar. Das ist auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke, kann ich mich da leicht wieder reinfühlen in diese Atmosphäre, die damals überall im Land geherrscht hat. Und Das hat mich so gepackt und so fasziniert, dass ich danach dachte, boah, Mensch, das ist ja echt ein cooler Sport. Und habe dann alles, was mit Fußball zu tun hatte, aufgesogen, möglichst viele Sportsendungen verfolgt, mir Sonderhefte vom Kicker oder von wem auch immer besorgt und alles Wissen, was ich irgendwo finden konnte, aufgesogen. Und so bin ich zum Fußball gekommen.
Schöne Geschichte, oder?
Auf jeden Fall, ja, halt auch mal irgendwie so, jetzt, es scheint mir so, er ist jetzt gar nicht so der Diehard-Fan von irgendeinem Verein, sondern das Thema an sich catcht ihn, das finde ich auch sehr schön. Ja.
Talking about Diehard-Fan von irgendeinem Verein, der nicht irgendwie so die Top 3 der Bundesliga dominiert wie unsere beiden Teams, selber Podcast, Ole hat auch eine spannende Geschichte zu erzählen.
Auf jeden Fall, da muss ich auch grinsen, also sehr schön.
Moin, Servus, Gude, liebe Jula, lieber Thomas. Gerne erzähle ich euch als Podcast-Kollege, wie ich eigentlich zum Fußball bzw. zum wunderbaren FC Hansa Rostock gekommen bin. Bei mir ist es tatsächlich so, dass es kein ausschlaggebendes Ereignis gab, sondern dass mir das Ganze in die Wiege gelegt wurde. Ich bin zwar in Hamburg geboren, aber meine Mutter kommt aus Rostock und dementsprechend auch meine Großeltern und meine Urgroßeltern. Und die haben mich tatsächlich, glaube ich, 1999, also mit knapp drei Jahren, das erste Mal mit ins Stadion, ins Ostseestadion damals noch genommen, ins Alte. Und dann war ich mit dem blau-weiß-roten Virus infiziert. Ich glaube, mein Vater hat das ein bisschen genervt oder geärgert, weil der ist nämlich großer Mönchengladbach-Fan, großer. Und generell meine ganze Familie väterlicherseits, alles Mönchengladbacher. Genau, deswegen hätten die sich vielleicht eine andere Entscheidung bei mir erhofft. Aber so war ich Hansa-Fan und tatsächlich auch schon sehr doll im jungen Alter. Also ich wollte auch schon mit 5, 6 immer zu den Spielen gehen, auch wenn sie hier in Hamburg gespielt haben, halt gegen St. Pauli oder gegen den HSV. Und an der Stelle auf jeden Fall auch vielen Dank an meinen Vater, dass er immer mit einem 6-Jährigen in kompletter Hansa-Rostock-Montur in irgendwelche überfüllten S-Bahnen mit HSV und St. Pauli-Fans gestiegen ist und sich da blöde Sprüche abgeholt hat. Also ich glaube, er wäre manchmal gerne im Boden versunken oder hätte gesagt, ich bin kein Rostock-Fan, ich bin nur unparteiisch und mein Sohn hat eine Klatsche. Aber er hat es immer mit mir gemacht, durchgezogen, bis ich dann mit 15, 16 irgendwann angefangen habe, alleine auch auf die Auswärtsfahrten zu fahren, beziehungsweise alleine nach Rostock zu den Heimspielen zu fahren. Aber ja, das war sozusagen der Grundstein meiner Fußball-Fan-Karriere. Ciao, ciao.
Finde ich super schön. Man hat sofort Bilder im Kopf, oder? Wenn man sich die Situation da in den überfüllten S-Bahnen vorstellt. Absolut. Richtig schön.
Und das ist, was ich vorhin auch mit Eltern wollen, die Kinder da reindrücken, meinte. Es ist halt, irgendwann musst du vielleicht auch einfach einsehen, dass das Kind nicht deine Musik gut findet, dass das Kind nicht deinen Verein gut findet und dann da dranbleiben. Und das da ganz viel Props an Oles Papa, dass er da nicht ständig gesagt hat, ja gut, da ist er halt Rostock-Fan, aber soll er halt auch gucken, wie er hinkommt, ne? Sondern da mit ihm hin ist. Und ich finde auch spannend, Rostock hatte ja auch mal so eine richtig geile Truppe mit Baumgart und so weiter, Breitkreuz, Beinlich, die drei Bs, Jonathan Akpobori, das war mal eine richtig krasse Bundesliga-Truppe. Also die haben teilweise auch da im oberen Mittelfeld mitgespielt. Und ich finde es so spannend, das war ja in Mainz auch so mit den Bruchweg-Boys zum Beispiel, Holtby und Schürrle und so weiter. Wie es dann so Phasen von Vereinen gibt, wo ich natürlich sehr gut nachvollziehen kann, dass vielleicht ein Kind mit 8, 9 Jahren Fan wird, weil diese Truppe gerade so geil ist. Und dann bricht es aber auseinander und du bist aber so diehard in diese Truppe verliebt, also in diese Mannschaft verliebt, in diesen Verein verliebt, dass du nicht mehr davon loskommst. Das ist so ein bisschen wie wenn dass deine Freundin bleibst, dich irgendwie zu Crystal Meth bringt und dann mit dir Schluss macht. So,
dann bleibst du bei der Crystal.
Genau, die Freundin, die Crystal ist dann weg und das Crystal Meth ist geblieben sozusagen.
Genau.
Und das ist so ein bisschen dieses
krasser Vergleich.
Ja, aber es ist doch wirklich so, du wirst irgendwie angefixt von irgendjemandem, der dann gar nicht mehr da ist und hast dann den ganzen Kummer. Ja. Und die andere Person wird irgendwie Weltmeister und spielt bei Dortmund und bei anderen Teams und du selbst hast da irgendwie Abstiegskampf. Ja, ist spannend.
Du, absolut. Das ist ja auch, sowas, das vereint uns Fans von so, ich sag mal, Underdog-Vereinen ja auch irgendwie alle. Wobei ich weiß gar nicht, wie lange ich die Eintracht da jetzt dann noch dazu zählen kann. Müssen wir mal abwarten, wie die Saison jetzt ausgeht
Geht schnell bei der Eintracht.
stimmt. Nee, aber einfach so, ne, so dieses, ja, wir sind leid geprüft. Das ist ja sowas, was man sich ja dann auch selbst gerne auf die Fahne schreibt. Weil, ja, man kennt zwar, man weiß zwar, hier kann es auch geil sein, aber wir sind auch da, wenn es hier scheiße ist. Und ich meine, was ist denn heute noch Rostock? Oder ich kenne auch, ne, mein Tätowierer kommt aus Aachen. Ich kenne auch da einige Leute, die sind noch irgendwie große Aachen-Fans. Mhm. Ja, ich meine, die spielen ja schon wie lange keine Rolle mehr, was ich auch echt sehr schade finde. Ja.
Wir hatten auch krass. Eine geile Phase in der Bundesliga mit Schlaudraff und so weiter.
Voll,
ne? Und
voll. Ja.
Ja, schwierig. Ich finde.
Ich habe hier noch aus dem Aalener Stadion habe ich noch eine gelbe, ein Teil einer Sitzschale hier. Steht bei mir im Regal. Möchte mich dazu nicht weiter äußern.
Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade so bei der Sitzschale habe mich komplett rausgebracht.
Entschuldigung.
Nee, wo waren wir jetzt gerade vorher bei der Eintracht und bei Ach so, ja, was ich super spannend finde, ist, wie Menschen dann Fan von einem Verein werden, der gar nicht in ihrem Umfeld stattfindet, aber auch gar nicht erfolgreich ist. Also ich kenne Leute, die sind einfach Fans von Meppen. Die posten dann irgendwie am Wochenende bei WhatsApp irgendwie, die Macht vom Emsland ist wieder da, weil sie irgendwie mal 2-1 gewonnen haben, jetzt 15. sind statt 17. Und das finde ich so geil, wie dann Leute irgendwie Fan von einem völlig random Verein sind, der dritte, vierte, fünfte Liga spielt und das aber auch durchziehen. Also, und ich ziehe auch meinen Hut vor allen Lautern-Fans, die irgendwie 30 Jahre Lautern-Fans sind und Champions League mitgenommen haben, die Aufstiegsmeisterschaft mitgenommen haben. Und dann aber dabei geblieben sind, als es in die dritte Liga runterging. Und jetzt irgendwie auch die hart dranbleiben, weil du dann ja auch siehst, es ist ernst gemeint. So, wenn du jetzt auch irgendwie die dritte Liga genauso wichtig nimmst wie die Champions League, dann bist du echt ein Fan halt. Ne? Und da gibt es aber leider ja tatsächlich genug, sonst wäre ja Stadion genauso voll wie zu Bundesliga-Zeiten, die dann halt sagen,
stimmt,
ja, aber gegen Aachen in der dritten Liga nehme ich jetzt nicht so mit wie gegen Bayern in der Bundesliga. Aber die Eintracht hat da jetzt auch ein bisschen so einen Erfolgsfan-Magneten gekriegt, oder?
Schwierig. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, letztes Jahr oder da so zu unserer DFB-Pokalzeit und alles, was danach kam, also da war ich ja jetzt noch nicht irgendwie aktiv da bei FUMS irgendwie dabei. Ich habe das total abgefeiert, dass Eintracht auch endlich mal so, wo ständig stattfindet. Total geil, ja. Immer, dass es auch coole Memes gibt und Sprüche geteilt werden und so weiter. Aber so wie die bei FUMS dann ja auch irgendwie auf dem Radar so erschienen sind, so ist es ja überall passiert und dann ja auch bei den konservativen Medien und überall. Und plötzlich fand es jeder geil, sich mit Eintracht Frankfurt zu befassen, wenn dann im Doppelpass plötzlich ständig über Eintracht geredet wird und so weiter. Ja, und dann guck dir mal das Stadion an. Ey, oh, ich meine, ich liebe es, wenn bei uns viel los ist, aber wenn die Leute dann, weil es zu kalt ist, irgendwie so in der 80. Minute gehen, obwohl es gerade ein mega geiles Spiel ist, da kriege ich halt das Kotzen, ja. Das sind diese Erfolgsfans, so Fans wie ich haben da keinen Bock drauf. Es ist halt einfach so. Und ich mir denke, ihr wart nie da, als die Eintracht Scheiße fressen musste und jetzt macht ihr hier das Maul auf. Also dann, ihr dürft da sein, aber benehmt euch bitte, ja.
Aber,
backt mal kleine Brötchen.
Aber.
Ja.
Es gibt ja gerade zur WM und EM, zumindest früher hat mich das lange aufgeregt, diese Event-Fans, die dann irgendwie, das hat ja 2006 so ein bisschen angefangen, dass dann plötzlich Leute, die nicht mal wissen, was Abseits ist, dastehen und Tränen in den Augen haben, weil Deutschland ausgeschieden ist. Und das hat sich dann ja so, und dann wird das Trikot wieder 2 Jahre eingepackt und dann, ach, wer ist denn dieser Neue, der da mitspielt? Das ist Schweinsteiger, muss man nicht kennen. Ja, so. Und dann aber nach der WM ein Schweinetrikot halt an, das sie sich während des Turniers gekauft haben. Und ich habe mich lange über diese Fans aufgeregt, in Anführungszeichen Fans. Aber ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, die können das ja gar nicht so fühlen wie wir. Auch deine neuen Eintracht, die Hard-Fans nicht, weil die eben nicht die Relegation gegen Nürnberg mitgemacht haben. Und weil die nicht den Abstieg mitgemacht haben von vor ein paar Jahren und den Aufstieg. Und für die ist dann der WM-Titel vielleicht schön. Aber wir wissen doch, was dahinter steckt, weil wir uns das Dirty 0-0 in Sandhausen angeguckt haben. Ja.
Ja. Ja. Ja, ich sehe es ja dann auch tatsächlich auch von der Seite, dass es halt einem Verein wie Eintracht Frankfurt finanziell sehr, sehr viel bringt und es auch wichtig ist, dass wir jetzt, keine Ahnung, unsere Trikots ausverkaufen, die wohl bemerkt auch viel zu teuer sind bei Eintracht Frankfurt. Hast du früher, glaube ich, auch mal irgendwie für 60, 70 Euro ein Trikot bekommen. Die Zeit ist auch vorbei. Dafür ist es schon ganz gut, weil ich sehe ja auch mittlerweile, was bei uns so alles los ist. Und das, wie du schon sagst, die können es ja auch nicht besser wissen. Was mich dann nur nervt, ist, wenn sie in Foren und oder im Stadion oder auf dem Weg dahin das Maul aufreißen und erklären, dass ja, wenn die Eintracht gerade Europapokal geil macht, ja, bis kurz vors Finale und irgendwie auf dem Zahnfleisch geht wegen der Doppelbelastung und sonst wie. Und dann aber irgend so ein neunmal kluger Fan dir dann was erklärt mit, die haben heute aber nicht volle Leistung gezeigt. Also so gucke ich mir das kein weiteres Spiel mehr an, wo ich mir denke, verpiss dich, geh bitte einfach. Ja,
ja, das ist ist natürlich, aber das ist ja was, genau, was ich meine, dass manche Leute es dann einfach als Entertainment-Verpflichtung betrachten. Also, ja, so wie, also wie wenn du ins Theater gehst und die Schauspieler, der eine Schauspieler hat sich zweimal verhaspelt. Und dann, ja, das passiert halt. Und aber das sind dann so, ich habe hier 30 Euro bezahlt und ich habe hier eine lange Anfahrt gehabt. Und das hat jetzt auch ein Sieg zu sein. So. Dann haben die gar nicht verstanden, was Fußball ist eigentlich, ne? Und was Fan sein ist. Also dann, das ist ja das, was in München vielleicht auch gern genommen wird von Touristen oder von Geschäftsleuten, dass man sagt, hier, das ist ein Event, mal in der Allianz Arena zu sein und mal die großen Stars spielen zu sehen. Und das akzeptiere ich dann auch als solches, wenn dann eine Firma sagt, hier, unseren Kunden wollen wir jetzt mal eine Freude machen. Und für die ist das dann auch so ein Erlebnis, dass sie mal die Bucketlist abgehakt haben. Dann ist das okay, wenn die sagen, naja, es war jetzt ja kein gutes Spiel, weil das ja auch, die gar nicht den Anspruch haben, Fan zu sein. Mich nervt ja nur, wenn Leute sagen, ich bin diehard Fan, aber die Arsch, also wir sind Meister geworden, aber die haben verloren. Das ist so, was mich dann so ärgert. Genau,
ja, ey, perfekt auf den Punkt gebracht. Ja. Aber das ist auch witzig, ne? Das muss ich auch wieder sagen, habe ich jetzt auch wieder gerade was über mich selbst gelernt während dieser Folge, weil du hast schon recht, es kommt auch einfach irgendwie so ein bisschen drauf an, wie man mit der Sache in Berührung kommt. Und auf der anderen Seite, ich arbeite bei einer Mannheimer Firma noch und da ist es zum Beispiel auch so, ne, Firmenfeiern oder so werden dann auch mal im Eishockeystadion dabei, in der SAP-Arena bei den Adler Mannheim irgendwie gemacht und so. Und da ist mir das ja auch alles völlig irgendwie egal, aber das Event nehme ich dann auch gern mit. Und ich denke, wenn da jetzt so ein ganz krasser Adler-Fan und die haben wirklich auch eingeschworene, krasse, eingefleischte Fans, die finden das vielleicht dann auch nicht so super, dass ich da irgendwie klatschend mit dabei stehe. Ne? Kann ich mir schon gut denken. Genau. Muss man sich dann manchmal auch an die eigene Nase packen.
Und gleichzeitig ist es ja aber doch einfach spannend, so einen neuen Sport zu ergründen und so. Ne? Und ich habe das beim Handball auch erlebt. Ich bin ja dann irgendwie auch zum TV Großwaldstadt gekommen und da dann sehr bald Hallen-DJ geworden. Und,
geil.
Und habe da aber auch alles mitgenommen, von Europapokalfinale bis Abstieg in die dritte Liga. Und leider hat mich da der Verein auch zu sehr in den Bann gezogen, jetzt nicht mehr mitzufiebern und jetzt dümpeln die auch so lauternmäßig da rum und ich kam mir am Anfang auch ein bisschen doof gegenüber den Fans vor, die da schon seit 30 Jahren hingehen, da jetzt auch so abzugehen, aber irgendwann catcht dich halt sowas auch und dann, ich kann jeden verstehen und wichtig ist, glaube ich, dass man, also wie bei einer guten Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten zu seinem Team steht.
Ja,
Stimmt. Was ich noch ansprechen wollte, ist, die Verfügbarkeit von Fußball ist halt auch so ein Thema. Deswegen glaube ich, dass dieses Fansein auch einen ganz krassen Wandel erlebt und viel mehr auf Fan eines Spielerseins abziehen wird, mittel- bis langfristig. Wie jetzt gestern Mbappé halt 3 Tore gegen Barcelona macht, da kann ich schon verstehen, wenn irgendwie ein 7-Jähriger sagt, wow, ich bin jetzt nicht unbedingt Paris-Fan, aber Mbappé ist für mich wow, einfach. Und wenn ich bedenke, wie schwer es für uns früher war, irgendwie mal Bilder aus Italien, England und so zu sehen, da hat die Sportschau mal ein Spiel gezeigt und du hast dann immer in der Sportbild und im Kicker gab es dann immer die Torjägerlisten und dann kanntest du den Namen und dann war die WM und dann hast du immer dich so krass drauf gefreut, mal so Leute zu sehen, wie die halt sonst vielleicht mal Europapokal gegen Bayern gespielt haben oder Maradona zum Beispiel, den hast du dann bei der WM gesehen und hast gewusst, der spielt mit Neapel und der hat dann mal mit Neapel irgendwie die Bayern abgeschossen oder so, aber ansonsten hast du die ja nicht gesehen und das war dann umso spannender und deswegen finde ich auch sehr spannend, wenn Leute tatsächlich Fan von einem ausländischen Verein werden, wie unsere zwei Jungs von Serie Amore, die du gerne mal abfeuern darfst.
Richtig, der Thomas ist der Meister der galanten Überleitung. Ich habe nämlich auch mir erzählen lassen von Marius und Mario, beide von Serie Amore. Hören wir uns erstmal den Marius an.
Ciao Jula, ciao Thomas, Marius vom Italien-Podcast Serie Amore hier. Ja, der Calcio, der floss mir als gebürtigen Hamburger tatsächlich noch nicht mein ganzes Leben lang durch die Adern. Ich bin wohl der Klassiker durch meinen Vater zum Fußball gekommen. Die ersten Erinnerungen sind irgendwie Spiele von der EM 96 und in der Zeit hat er auch immer rangeguckt und das hat mich irgendwie auch immer ziemlich schnell begeistert. Er ist HSV-Fan und das ist sicherlich auch der Verein, der mich irgendwie die meiste Zeit meines Lebens begleitet hat, verfolge ich auch immer noch sehr interessiert. Zum italienischen Fußball bin ich durch die Champions League dann gekommen, wo Juve im Finale gegen Dortmund gespielt hat, Del Piero und so, ganz, ganz magisch. Und in den Jahren danach gab es dann auch anderen Europacup und da hat so ein Team mitgespielt mit so gelb-blauen Trikots, Parma. Und das hat mich irgendwie damals ja total abgeholt. Ich weiß nicht, die Mannschaft, das total faszinierend mit Buffon, Cannavaro, Thuram. Die klassische Hipster-Mannschaft wird das heute teilweise genannt. Und ja, das ist so der einzige internationale Vereins-Crush, der über die Jahre bei mir geblieben ist. Also ich weiß nicht, ich fand auch mal Real Madrid und Manchester United und Barcelona cool, aber Parma ist irgendwie geblieben. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie eben nicht mehr erfolgreich sind heutzutage, mit zwei Insolvenzen und so weiter. Aber ja, das hat mich irgendwie so zum italienischen Fußball gebracht und hält mich bis heute da. Macht's gut. Auf bald.
Fühlen Sie auch nichts mehr? Befinden sich die Zimmerpflanzen im Spätherbst? Stumpfen Sie ab? Gehen Sie ein? Ist das einzig Spannende am Tag der Wechsel der Oberfläche, auf der Sie liegen? Oder wird Ihr Eigenheim von einer Terrormiliz aus Zwergen bewaffnet mit Buntstiften regiert? Ist Ihre Quarantäne noch Azkaban oder schon Dschungelcamp? Dann kommt hier der Ausbruchsplan. Am 21.02. ist das Mailand-Derby. Andiamo, ein Schwung Orecchiette kaufen mit unseren Jungs von Serie Amore, dem Italien-Fußball-Podcast auf FUMS. Serie Amore. Wieder was fühlen.
Hören wir uns gleich den Mario noch an? Was meinst du?
Ja, sehr gerne.
Moin moin, beziehungsweise ciao a tutti. Hier ist Mario von Serie Amore, dem FUMS-Podcast rund um den italienischen Fußball. Und bei mir ging das auch schon ziemlich früh los mit der Liebe zum runden Leder. Ich halte es mit dem SVW in Deutschland, mit Werder Bremen. Das kam irgendwie daher, dass meine Mutter, als ich klein war, mit einer Freundin zusammengelebt hat, die dann aus Süddeutschland nach Bremen gezogen sind und grün war meine Lieblingsfarbe. Und da habe ich das erste Mal das Weserstadion gesehen und da gab es viele tolle Fußballer in den 90er Jahren bei Werder. Und ja, so hat es mich dann auch zu grün-weiß verschlagen. Viele Jahre triste Zeit mit Dixi Dörner, Wolfgang Sittger, Felix Magath, whatever. Die ersten 14 oder 15 Spiele, die ich im Stadion war, habe ich gerade nicht genau parat, müsste ich nochmal die Eintrittskarten durchzählen. Hat Werder allesamt verloren, die ich im Stadion war. Aber ich bin lang genug dabei geblieben und dann wurde das irgendwann belohnt. Ja, das trotz süddeutschem Hintergrund. Und die Liebe zum italienischen Fußball, die blühte tatsächlich auf bei der WM 94 als kleiner Knopf. Mittagsschlaf machen müssen, um das Finale gucken zu dürfen zwischen Brasilien und Italien. Ich war für Italien, weil ich Brasilien nicht kannte. Und bis heute kann ich mich daran erinnern, wie Torhüter Peruzzi den Pfosten geküsst hat, als es eine Chance gab vor dem Elfmeterschießen, das dann leider verloren ging für die italienische Nationalmannschaft. Und so, das sind meine ganz frühen Kindheitserinnerungen, die ich habe. Und ja, immer noch dabei geblieben. Kurzer Schandfleck ist mir letztens gekommen, hat mir meine Mutter erzählt, als ich die ersten zwei Wochen im Fußballtraining war, habe ich kurze Zeit behauptet, ich wäre Schalke-Fan, weil mein Trainer Schalke-Fan war. Aber zum Glück hat sich dann doch mein eigener Kopf und das grüne Herz durchgesetzt. Liebe Grüße, ciao.
Sehr schön. Aber geil. Das war jetzt so ein typisches Beispiel für das, was ich vorhin gemeint habe. Mhm. Der war 14 Mal im Stadion, hat nur Niederlagen gesehen und ist aber dabei geblieben. Ja. Was meinst du, wie geil dieser Sieg war? Das war doch viel geiler, als das Triple für natürlich Bayern zu holen. Weißt du, also mehr geht doch gar nicht, als dieses Spiel zu gewinnen. Da gehst hin und denkst dir, naja, komm, wird eh wieder nix. Und dann gewinnen die das Spiel, nachdem du so auf die Fresse vollgekriegt hast. Wow, das ist doch Fußballfan sein.
Schon habe ich wieder Gänsehaut, Mensch. Alter, mir fehlt so im Stadion zu sein, ey. Ach, ja, krass.
Schön. Ja, und,
aber schön, da hatten wir auch wieder das Thema mit Schlüsselmomente, ne? Der sieht da die italienische Mannschaft, Brasilien kenne ich nicht, also bin ich für Italien. Wahnsinn. Also wenn du jetzt mal ganz, ne, mal unter uns, wenn du meine Mama fragst, was sie für Fußballfan ist, sagt die auch Italien. Aber das liegt, glaube ich, an den schönen Männern.
Wahnsinn, ja. Weil der Parma gesagt hat, fand ich auch so spannend, weil ich auch damals Riesenfan von Parma war, weil du hast ja so ein paar Schnipsel mitbekommen und die waren dann im UEFA Cup auch ganz gut. Und dann waren dann so coole Jungs wie Thuram, der Papa von Markus Thuram zum Beispiel dabei, der dann später mit Frankreich Weltmeister wurde und ein ganz großer Spieler. Da war Buffon im Tor, der war tatsächlich mal woanders als bei Juve, vor seiner Juve-Zeit noch. Und Cannavaro, und die hatten so richtig geile Kicker, die dann alle ihren Weg gegangen sind. Und das war irgendwie auch so vorhersehbar und das war eine richtig coole Truppe und das hat mich auch dann so ein bisschen dem italienischen Fußball näher gebracht. Und dann hat aber AC Mailand und Juve immer die Bayern geschlagen und dann fand ich den italienischen Fußball wieder scheiße. Also habe dann ein bisschen eine Abneigung entwickelt, weil die auch immer so dieses typische Italienische, man hat halt vorne drin, hinten steht man gut und vorne hat man zwei geile Spieler, die alles aufwirbeln und es hat so oft funktioniert, dass ich Hass gekriegt habe auf dieses Spielsystem und meine kämpfenden Bayern, die dann irgendwie 90 Minuten gerannt sind und dann hat Del Piero doch noch das Tor gemacht oder Inzaghi, habe ich Hass gehabt. Und,
kann ich verstehen,
aber diese Turniere, und das ist das Schöne, das finde ich immer noch so toll, dass diese, also deswegen gucke ich mir auch immer noch gerne WM, EM an, vor allem WM, weil du da einfach diese Spieler siehst, die vielleicht dann in 1, 2, 3, 4 Jahren den Durchbruch schaffen, die da so das erste Mal, so James Rodriguez war ja so ein ganz klassisches Beispiel, hat ja vorher irgendwie kaum jemand gekannt und dann macht er da so ein krasses WM-Turnier, schießt Traumtore und dann ist er plötzlich bei Real, bei Bayern und so gab es auch schon 90, ja, der, also es gab ja auch immer wieder Spieler, die bei der WM alles kaputt gemacht haben, dann für viel Geld gewechselt sind und dann hast du die irgendwie nie mehr gesehen, so weil sie dann doch nicht so gut waren. Also es ist spannend, wie diese Turniere da auch sind und das, deswegen war gerade als Kind natürlich, diese ganzen Spiele mal sehen zu können. Hast du als Kind oder dann, als du angefangen hast, dich für Fußball zu interessieren, auch Sammelkarten gesammelt?
Nee, eigentlich nicht so. Nee. Das Einzige, was mir noch so in Erinnerung ist, ist so, also gerade wenn immer dann auch so WM war, in den Hanuta-Päckchen und so, da waren doch immer die Sticker drin. Und ich weiß auch, da, also das haben wir schon, was heißt gesammelt? Also ich habe da nie irgendwie mich jetzt, war da nicht groß hinterher. Bei uns gab es auch nie so viel Süßkram, aber die Oma hat uns da immer mit versorgt und ich weiß auch, die habe ich dann auch mal gern an irgendwelche Möbelstücke daheim geklebt, wo die nicht hingehört. Da gab es dann auch mal Ärger, weil die gehen gar nicht so akut ab.
Das ist so geil, dass du siehst teilweise draußen Baustellenschilder auf der Baustelle stehen, wo einfach Oliver Bierhoff draufgeklebt ist, als Spieler, nicht als Trainer, sondern als Spieler. Und ich habe meine heutige Adipositas teilweise dann auch ein bisschen meinem Aufkleber, meiner Aufklebersucht zu verdanken. Einfach, da wurde ich geprägt und tatsächlich alles, was Fußball.
Das waren noch Zeiten, wo man das auch gar nicht hinterfragt hat, ne, dass man irgendwie so für Kinder sehr attraktive Sammelkarten in echt fiesen Süßigkeiten verpackt. So.
Da direkt im Quengelregal da und ist wirklich spannend. Der hat diese Sucht, da so richtig Karten zu sammeln und so, also ich finde es bis heute toll. Mein Sohn hat das so ein bisschen als Hobby jetzt entdeckt. Gibt ja mittlerweile so Sammelkarten und an der Stelle muss ich dann tatsächlich auch mal Ferrero schimpfen. Also Influencer werde ich dadurch jetzt nicht, aber die haben auch ganz hässliche Sammelkarten rausgebracht. Es gibt diese Aufkleber nicht mehr. Echt? Also es gab die jetzt noch in Kombination mit Sammelkarten und das war aber ganz schlecht. Und du musstest auch irgendwie gefühlt 80 Familienpacks kaufen, damit du die kriegst. Und also liebe Leute von Ferrero, es gibt doch nichts Tolleres, als ein Duplo zu fressen und dann einen Aufkleber drin zu haben.
Ja,
bitte nächstes Turnier wieder anfangen. Liebe Grüße, Thomas. Was hast du als, hast du so ein Nebending gehabt, neben dem Fansein? Also hast du da irgendwie, hatte ich irgendwie noch was begeistert zusätzlich? Also bei mir, wie gesagt, diese Sammelkarten, ich weiß noch, ich habe genau noch Erinnerungen, wie man diese Päckchen immer aufgerissen hat, zusammen im Hof, mit anderen Taschengeld ausgegeben und so dafür. Hast du noch sowas gehabt irgendwie? Oder war es bei dir wirklich das Spiel?
Das war das Spiel. Also ich habe ja auch, ich glaube, dir hat es erzählt oder in meiner Insta-Story dazu, dass ich halt ja zum Beispiel auch noch nie selbst an einen Ball getreten habe, beziehungsweise vielleicht mal im Sportunterricht, wobei ich mich immer nur in die Abwehr gestellt habe und eigentlich immer geheult habe, weil ich da nie sein wollte. Und das hat mich, ich habe heute noch Angst vor Bällen. Ich kann das nicht leiden, wenn im Schwimmbad auf der Rase gespielt wird. Ich werde dann auch schon, also eher wie so ein Rentner, der sagt, hört mal auf, hier Ball spielen ist hier untersagt. Ne? Fühle ich mich überhaupt unwohl. Und Ja, ansonsten, aber was ich immer noch so ganz gern mochte, weil es halt greifbar war, war so hier der regionale, also der Kreisliga-Fußball hier bei uns im Ort. Das fand ich schon immer ganz cool. Da wurde dann halt natürlich auch in der Schule immer viel drüber geredet. Wir haben da auch so zwei rivalisierende Vereine im Ort. Es war dann immer spannend. Bist du jetzt FC, bist du SV und so. Also das ist ganz geil gewesen. Das hat mich noch interessiert. Und ansonsten war es halt immer irgendwie spannend, wenn, also ne, als Kind ist ja irgendwie so lang aufbleiben voll das Thema. Jetzt so als Erwachsener bist du froh, wenn du ins Bett kannst, weil du irgendwie super gern schläfst. Aber lang aufbleiben war ein Thema und ich habe mit dem Papa zum Beispiel früher dann immer Sportschau manchmal noch geguckt oder montagsabends kommt ja bei HR, wie gesagt, dieses Sendung Heimspiel, wo es eigentlich nur um Eintracht Frankfurt geht und das war immer so ein Ritual und es war cool, das hat Spaß gemacht. Und sonst habe ich aber eigentlich, klar, Saisoneröffnungsfeier am Stadion hat mal hingefiebert, aber irgendwas gesammelt oder so habe ich da war ich zu wenig Junge.
Das sind für mich auch tolle Erinnerungen, muss ich sagen, diese Europapokalspiele, die dann ja damals auch alle im Free-TV kamen oder auf Sat.1 und da war dieser Patriotismus auch noch so da, den ich heute dann auch gar nicht mehr so geil finde, irgendwie immer für die deutsche Mannschaft zu sein. Ich brauche das heute auch gar nicht mehr. Ich bin im Zweifel schon auch für die deutsche Mannschaft wahrscheinlich, aber wenn jetzt zum Beispiel Leipzig gegen Liverpool spielt, ist es mir fast auch ein bisschen egal, wer weiterkommt. Da will ich dann einfach ein gutes Spiel. Aber damals war es halt so, da hast du einfach für den KSC gehalten oder für die Eintracht, wenn die im Europapokal gespielt haben. Und dann warst du für diese zwei Stunden, warst du dann Fan von dieser Mannschaft. Und das war einfach auch toll.
Ja.
Dann gegen dieses andere Team, die dann immer auch diesen einen Topstar hatten und vielleicht die Deutschen immer so ein bisschen Underdog. Und das war schon auch toll. Mhm. Dann Edgar Schmidt schießt irgendwie gefühlt 26 Tore gegen Valencia, die gerade das Überteam in Europa waren. Also ich habe da auch wirklich tolle Erinnerungen, die gar nicht mit Bayern zu tun haben. Und das fehlt mir heute auch so ein bisschen, dieses, weil es auch immer so, es ist so viel Fußball und ich weiß nicht, also wenn jetzt irgendwie tatsächlich Leipzig die Champions League gewinnen würde, naja, bei Dortmund würde ich vielleicht noch mitfiebern, aber dieses, wie jetzt die Eurofighter von Schalke früher, hat ja vorhin Micha auch ganz schön erzählt, oder wie Dortmund damals mit Ricken die Champions League gewonnen hat und mit Riedle, da war ich dabei, als ob das mein Verein wäre und das ist schade, dass es heute nicht mehr so gibt und bleibt spannend die nächsten Jahre.
Auf jeden Fall. Aber was wir nicht unterschlagen sollten, der Jan Budde von unserem Mainz 05 Podcast und auch übrigens Head of Audio, der betreut unsere ganzen Podcasts so ein bisschen mit, der hat uns ja auch erzählt, wie er zum Fußball kam. Sollen wir den mal noch abfeuern hier, zu guter Letzt?
Wollen wir ihn rauslassen?
Fassland ist vorbei, aber den gibt's noch hier.
Liebe Jula, lieber Herzallerliebster eigentlich, Thomas. Ja, hier spricht der Budi von den Hinterhofsängern. Meine Geschichte hat tatsächlich gar nicht mal was mit Mainz 05 zu tun. Und da ich ja gebürtig aus NRW komme, war mein Vater das erste Mal mit mir in der Grundschule beim WSV, beim Wuppertaler Sportverein, im Stadion am Zoo. War natürlich für ein Kind, also erstens Fußball, sowieso schon super und nebenan quasi die Affen. Geil. Das war doppelter Anreiz für mich. Und was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, das hat mir dann mein Vater gesagt, dass der Papa einer Mitschülerin von mir damals Stürmer war beim WSV. Und der hat in diesem Spiel für mich unbegreiflich, für mich konnte man Tore nur mit Kopf und Fuß erzielen, ein Tor mit der Brust erzielt. So, ab dem Moment hatte ich eine ganz klare Lieblingsschülerin, Mitschülerin bei mir in der Klasse, ist dann später leider weggezogen. Ich kann mich auch an den Namen nicht mehr erinnern. Aber das war ein sehr prägendes Erlebnis und hat mir gezeigt, dass Fußball auch mit mehr Körperteilen gespielt werden kann als mit Kopf und Fuß. Ich hoffe, die kleine Geschichte gefällt euch. Ich wünsche euch eine schöne Sendung. Bis dahin. Tschüss.
Die Geschichte hatte doch Brust und Fuß, oder?
Die hatte Brust und Fuß. Ja, sehr schön. Also da schließt sich doch auch der Kreis, dass man wieder sieht, okay, da passiert was, wenn man ein Kind ist und wenn man das ganze Thema irgendwie verfolgt, wenn man Glück hat, wird man damit reingezogen und ja, wenn man Pech hat, eben nicht.
Ich habe noch eine ganz schöne Geschichte, eine Liebesgeschichte zum Ende. Und zwar,
oh Gott, erzähl.
Ich war früher dann als Kind öfter mal in so Fußballcamps, die es ja heute an jeder Ecke gibt, so hat ja jeder Ex-Profi eine Fußballschule. Damals war das noch nicht so, dass es an jeder Ecke gab. Da musstest du, also ich wurde ja unter Franken und dann war das in Inzell zum Beispiel oder in Oberhaching vom BFV aus, gab es da so Camps, die gingen eine Woche und da hast du dann mit guten Trainern trainiert und hast aber ganz viel Spaß auch gemacht. Ein Feriencamp mit viel Fußball im Endeffekt, ne? Man hat auch dann irgendwie mal einen Stadionbesuch gemacht und Werner Lorand war damals mal da, hat Fragen beantwortet und es war toll. Und meine Großeltern haben das immer genutzt, um diese Zeit dann in dieser Ecke Urlaub zu machen. Das heißt, die waren da im Bayerischen, haben da Wanderurlaub gemacht und ich war im Fußballcamp. Und ich bin dann die ersten 2 Tage noch bei denen geblieben und die letzten 2 Tage auch nochmal. Und in dem Rahmen waren die auf einem Bauernhof und dort war auch dann Markus Hörwig, der damals Pressesprecher vom FC Bayern war. Und der war dann noch Urlaub machen, als ich zurückkam vom Fußballcamp. Und das war ja völliger Wahnsinn. Das war ja wie wenn im Endeffekt heute Freddy Bobic da einfach Urlaub machen würde, wo du Urlaub machst als Kind. Ne? Mhm. So kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen. Und das war für mich völliger Wahnsinn. Und dem seine Tochter war dann auch da und die war so mein Alter. Und da war ich natürlich dann auch ein bisschen blitzverliebt. Und ich weiß, und liebe Marina hieße, liebe Marina, wenn du das heute hörst, es hätte was mit uns werden können. Ich glaube, du warst auch toll, obwohl dein Papa, also auch ohne dass Papa irgendwie da bei FC Bayern, ich bin sicher, und also da bin ich wirklich total verliebt nach Hause gegangen. Es war ein Urlaubscrash, ohne dass irgendwie was passiert wäre. Er hat mir dann tatsächlich das Match-Worn-Shirt von Olaf Thon mitgebracht, der damals der Zehner beim FC Bayern war. Und es war natürlich toll, da ausgerechnet von meinem Verein dann den Pressechef, der ja auch viele Jahre noch war, da kennenzulernen. Aber am meisten war es Marina, die mich da in ihren Bann gezogen hat. Und ich, wie gesagt, ich weiß die bis heute nicht, ob es der Schwiegerpapa der Potenzielle gewesen war oder sie. Aber ich müsste mal wieder googeln, ob sie noch irgendwo verfügbar ist. und mal aufarbeiten, was damals passiert ist. Ja, das war meine Liebesgeschichte. Und ich glaube, das Thema ist sehr ergiebig. Wir können da nochmal irgendwie mit anderen Titel drüber sprechen. Ich hätte noch so viel zu erzählen. Gerne. Aber
ja, weil vor allem, also wo ich gerne mal noch den Bogen zu, wir haben jetzt das Wie, also wie hat es angefangen, aber vielleicht nochmal dieses, warum catcht es einen so sehr? Also das finde ich ganz, ganz spannend, ne? Was man da doch, wo einen das begleitet. Und ja, es ist ein ganz, ganz tolles Thema.
Es schreit nach Fortsetzung.
Also es schreit nach Fortsetzung. Vielleicht erzählt ja ihr uns auch mal, wie es bei euch war oder wie es bei euren Kids war. Also, ne, auch mal hier Chapeau an alle Eltern, die da irgendwie unterstützen, aber nicht aggressiv unterstützen, nicht infiltrierend unterstützen. Ich hatte jetzt mehrfach wieder Gänsehaut bei der Folge und das ist immer ein gutes Zeichen.
An der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle aus dem FUMS-Podcast-Universum, die uns ihre tollen Geschichten da mitgeteilt haben. Und wir haben noch ein Gewinnspiel aufzulösen, glaube ich, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich habe es nämlich fett hier stehen auf einem Post-it, weil ich schon befürchtet hätte, wir vergessen das. Ja, wir haben ein Gewinnspiel aufzulösen, weil wir haben ja letzte Folge über Kultkicker gesprochen und da hast du ein schönes Buch zugeschrieben, Raucher und Raubeine, und davon verlosen wir ein Exemplar unter allen, die uns die richtige Antwort genannt haben. Die Frage war nämlich, welchen Kultkicker oder vermeintlichen Kultkicker du überhaupt nicht gut leiden kannst. Und die Antwort ist eigentlich eindeutig, weil du hast dich da klar positioniert. Es ist Mario Basler. Vielen Dank an alle, die da teilgenommen haben. Ich hatte einige Einsendungen. Ich weiß, bei FUMS sind auch viele gelandet, bei dir auch. Ja, und ich darf verkünden, dass an der Verlosung, wir haben das natürlich schön ausgelost, der Lukas aus Aschaffenburg gewonnen hat, nennt sich bei Instagram Ruppelinho.
Ach, siehst du?
Ich hab es auch aufgeschrieben. Ascheberg, ne? Ja, da steht Bavaria. Das finde ich jetzt schon wieder schlimm hier in der Bio.
Eigentlich müssten wir uns doch jetzt treffen in Aschaffenburg zur Übergabe und dann in person die neue Folge aufnehmen, oder? Das wäre doch eigentlich genau die Mitte.
Eigentlich können wir das mal machen.
Müssen wir mal gucken.
Wär gar nicht so dumm. Das Wetter wird jetzt auch besser, ne? Kriegt man dann irgendwie bestimmt auch schön hin. Ja, vor allem, wenn das mit der Technik hier weiter so läuft wie bei Schalke, dann müssen wir vielleicht doch uns wirklich in Persona treffen. Vielleicht mit Felix Magath. Ja.
Holen wir uns schön eine Pizza to go, eine Brezelpizza, die es ja in Aschaffenburg gibt. Und dann haben wir die.
Echt? Absolut. Das kenne ich noch gar nicht, siehst du?
Es wird Zeit.
Damit kriegst du mich. Es wird Zeit.
Ja. Dein Tipp noch
Final. Ich habe jetzt auch ein leichtes Hüngerchen.
Final, dein Tipp noch für Samstag, ja.
Boah. Es könnte ein hart erkämpftes Unentschieden dann sein, vielleicht.
Geht schon los mit dem Statement jetzt, ja. Ihr seid doch auf so einer Welle, da muss man doch einfach mal sagen, die hauen wir jetzt weg.
Ja, ich denke halt, dass wir vielleicht 3-1 führen und ihr noch 2 macht. Das ist halt das, was ich glaube. Oder es ist so ein Spiel auf Hochklasseniveau, dass kaum Tore fallen, weil alle ihre Hausaufgaben machen, weißt du? Also so hinten halt auch.
Ja, aber Bayern, keine dafür Ahnung. Ist Bayern hinten so anfällig momentan und auch vorne zu gut, glaube ich.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Aller Hopp, dann machen wir das 3-1.
Mein Deal wäre tatsächlich, dass die Hertha gegen Leipzig Sonntag gewinnt, aber das ist dann Sonntag. Wenn ich das wüsste, dann wäre für mich auch ein Unentschieden cool. Oder sogar ein Sieg der Eintracht. Ich will einfach nur nicht, dass Leipzig wieder so nah rankommt. Deswegen hoffe ich schon sehr, sehr, sehr auf einen Bayern-Sieg. Die deutschen Wettanbieter geben den Bayern eine 1,7-Quote auf Sieg, 4,5 auf Unentschieden und 4,0 auf Eintracht-Sieg. Also da bei den Buchmachern, die haben es noch nicht verstanden, wie gut die Eintracht gerade ist.
Die haben es noch nicht verstanden, die werden sich wundern.
Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, bei dem Sieg ist die Eintracht 7 Punkte hinten dran. Ne? Also es ist dann auch wirklich tatsächlich
krass, nicht
mehr unrealistisch, noch deutscher Meister zu werden. Also das wollte ich auch nur mal gesagt haben. Ohne jetzt,
das war jetzt die vierte Gänsehaut, wir hören auf, okay?
Ohne jetzt über den Tod aufbauen zu wollen, aber es ist tatsächlich so. Wenn du siehst, wie Wolfsburg damals Meister wurde, die waren am 21. Spieltag, glaube ich, oder am 18. Spieltag waren die noch Siebter und haben einfach alles gewonnen dann. Also viel Spaß beim Träumen die nächsten Tage.
Ja, wir träumen. Und dann sprechen wir uns wieder und werden mal sehen, wie der Gipfel der Giganten ausgegangen ist. Ne? Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Thomas. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude. Ihr schwelgt jetzt mal ein bisschen in Erinnerung und kommt gut durch die Woche.
Grüße an Klausen der Technik. Ciao.
Ciao.